lieber, gerade was Muskelarbeit betrifft, etwas kurz und knackiger, weil Muskulatur insbesondere ja auch schon mal höhere Reize benötigt. Und dann ist Reduktion der Zeit, um einerseits die Bewegungsqualität zu erhalten, aber auch dem Körper nicht zu stark zu ermüden, genau die richtige Strategie. Also bei einem normalen Muskeltraining brauche ich niemals länger als eine Stunde, wenn ich es denn richtig mache.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass auch du dabei bist, Ingo. Raus aus dem Bett und rein in die Sportschuhe. Wie oft kommt es vor, dass du dein Frühstück sausen lässt, um gleich morgens nüchtern loszulaufen oder loszuradeln?
Das kommt schon häufiger mal vor, gerade in den Sommermonaten, wenn ich weiß, es ist mittags oder abends relativ warm, dann mache ich das gerne in den frühen Morgenstunden, dann lasse ich das Frühstück aber nicht sausen, ich verschiebe es nur. Das heißt, da gehe ich erst sporteln und dann wird gefrühstückt.
Also kann man nicht sagen, es ist ein Fehler, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen oder Sport zu machen.
Ach, das würde ich erstmal nicht sagen. Es kommt darauf an, erstmal, was du machst. Da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber reden. Und ich bin es natürlich auch gewohnt. Bei Anfängern, die es noch nie gemacht haben, da ist es nicht ganz so einfach. Weil natürlich der Körper Energie verbraucht und braucht dafür. Und nach einer kalorienarmen Nacht, die ja meistens doch kalorienarm stattfindet, ist es nicht ganz so einfach für Anfängerinnen zu starten.
In den frühen Morgenstunden Sport zu machen, fragt man sich, ist das überhaupt gesund für das Herz?
Ja, das ist ja ein Kaltstart, so kann man das beschreiben. Mhm. Dieser Kaltstart heißt ja, dass wenn man es denn macht, auch wirklich richtig loslegen sollte. Und vor allen Dingen müssen wir natürlich dann erstmal auch alle anderen Funktionen hochfahren und die Gelenke schmieren, die Knochen wieder so ein wenig darauf vorbereiten, die Muskeln aufwärmen. Und dazu gehört natürlich auch, wenn nur das Herz plötzlich anfängt zu arbeiten und alle anderen Funktionen übernehmen muss, ist es gar nicht so einfach fürs Herz. Zweitens ist, und das ist auch ganz wichtig, nach einer trockenen Nacht, was ich sage bewusst trockene Nacht, Flüssigkeit ist ja im Körper verloren, heißt das insbesondere, dass morgens das Blut möglicherweise keine optimale Viskosität aufweisen könnte, also zähflüssiger ist. Und das würde mehr Herzarbeit bedeuten, weil es sehr viel mehr quasi arbeiten müsste. Deswegen ist das Minimum in der Tat, gerade um das Herz zu schützen, sich erstmal warm zu fahren, also warm zu laufen, ruhig zu beginnen und zum Zweiten immer auch ausreichend Flüssigkeit zu trinken, bevor man den Sport beginnt, damit das Blut wieder eine flüssigere Form erhält.
Okay, wenn ich das alles beachte und morgens dann Sport treibe, welche Vorteile hat es, morgens Sport zu treiben? Also einen kenne ich, ne?
Was für einen?
Dann habe ich mein Pflichtprogramm schon erfüllt und ja. Gehe mit gutem Gewissen in den Tag.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das mache ich auch ganz gerne, dass ich danach sage, das war wirklich gut, dass ich das jetzt schon mal erledigt habe. Auf der anderen Seite macht es natürlich frisch. Und das ist schon schön. Das heißt, es ist nicht nur erledigt, das weckt die müden Geister ja auf. Also das ist schon erst einmal ein ganz positives Momentum. Das heißt also, die Arbeiten danach, die finden deutlich leichter statt. Ich bin konzentrierter, ich bin aufmerksamer, weil ich einfach wacher bin. Das Zweite ist, dass wenn ich zum Beispiel bestimmte Dinge in die Morgenstunden lege, die vielleicht belastend sind, wo ich ein intensiveres Training zum Beispiel machen möchte, habe ich den Vorteil, dass der Tag als Regeneration stattfinden kann. Das heißt, ich erhole mich dann schon tagsüber vor den anstrengenden Beanspruchungen des Sports. Und auch das ist ein Vorteil, damit ich es nicht mit in die Nacht hineinnehme. Mhm. Heißt also beispielsweise, ja, das, was erledigt ist, für den Körper bedeutet es ja, er kann seine Arbeit, nämlich der Reparatur, schon viel besser im Tag letztendlich meistens durchführen.
Wenn wir es nun aber erst schaffen, abends Sport zu treiben und dann feststellen, wir können schlechter einschlafen oder wir können deswegen nicht die Nacht durchschlafen, woran liegt das?
Ja, an dem, was ich gerade schon mal angedeutet habe, dass es vielleicht zu intensiv ist. Das heißt also, wenn ich Sport erstmal sehr spät vielleicht vor dem Zu-Bett-Gehen mache, es sollte sowieso spätestens 2 bis 2,5 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen beendet sein. Also nicht vom Sport direkt in die Falle fallen. Das ist nicht gut. Und zum Zweiten ist dann, wenn ich es zu intensiv betrieben habe, die Körperhitze einfach zu groß. Und das bedeutet also, dass der Körper einfach viel zu viel Stoffwechselaktivität noch hat. Die Herzfrequenz ist noch hoch, der Blutdruck ist noch erhöht, die Atemfrequenz häufig noch erhöht und alle Arbeitsprozesse der Reparatur deutlich stärker involviert. Und das bedeutet, dass der Körper viel mehr Arbeit hat und dann schlafe ich einfach schlechter. Insbesondere auch, weil die Körpertemperatur dann noch hoch ist und deswegen bin ich noch nie abgekühlt. Und das dauert einige Stunden, insbesondere nach Intensität. Deswegen, je früher, umso besser.
In dieser Folge wollen wir mal über die häufigsten Fehler beim Fitnesstraining und beim Ausdauertraining sprechen und darüber, wie wir sie vermeiden können. Es geht um Fragen wie zum Beispiel, welche Übungen führen wir möglicherweise falsch aus? Was sind oft unsere Versäumnisse beim Aufwärmen? Wie können wir als Anfängerin bestimmten Fehlern vorbeugen? Und woran liegt es, wenn es uns nicht gelingt, Muskelmasse aufzubauen? Das ist mein Thema übrigens. Zunächst einmal die Frage, was ist denn der größte Fehler, den viele Hobbysportler begehen?
Dass sie zu viel wollen häufig, das heißt, die trainieren viel zu viel und viel zu intensiv. Da sehe ich ganz, ganz viele Menschen, die also einfach sagen, so jetzt lege ich los und dann jeden Tag intensiv und so, weil viel hilft ja viel. Das ist ja immer so der Wunsch der meisten Menschen. Erster Fehler, das stimmt nämlich nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch bei jenen, die sagen, okay, wenn ich da mal einmal in der Woche was tue, ist das doch schon was? Ja, aber man sagt so schön in der Wissenschaft, einmal ist keinmal. Und das bedeutet ja, da ist der Reiz einfach deutlich zu selten. Das bedeutet also, der größte Fehler ist, zu selten oder eben zu häufig zu trainieren. Irgendwo liegt in der Mitte wieder so ein wenig der beste Erfolg.
Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf das Krafttraining. Hat es einen größeren Effekt, wenn wir mehr als eine Stunde, zwei Stunden trainieren?
Nein, es ist sowieso niemals eine Frage der Zeit. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil sogar. Lieber, gerade was Muskelarbeit betrifft, etwas kurz und knackiger, weil Muskulatur insbesondere ja auch schon mal höhere Reize benötigt. Und dann ist Reduktion der Zeit, um einerseits die Bewegungsqualität zu erhalten, aber auch dem Körper nicht zu stark zu ermüden, genau die richtige Strategie. Also bei einem normalen Muskeltraining brauche ich niemals länger als eine Stunde, wenn ich es denn richtig mache.
Und wie viele Pausen mache ich zwischendurch? Was muss ich dabei beachten?
Pausen machst du natürlich zwischen den Serien. Serien heißt ja, dass ich an ein Gerät gehe und das vielleicht zwei oder dreimal. Dann mache ich dazwischen in der Regel meistens nur maximal eine Minute Pause. Dann ist eine Muskelgruppe quasi in drei Minuten fast durchtrainiert. Und dann gehe ich zur nächsten Übung, nehme mir in der Regel eine völlig andere Muskelgruppe vor und dann kann ich direkt wieder loslegen. Das heißt, ich brauche dann fast gar keine Pausen. Das heißt also, nur zwischen den Serien und durch den Wechsel des Gerätes ergibt sich natürlich schon unmittelbar die Pause. Mhm. Und also zwischen den Serien würde ich immer sagen, maximal eine Minute. Und dann wechsle ich das Gerät, stelle es mir ein, positioniere mich richtig und dann kann ich langsam für die andere Muskelgruppe wieder loslegen.
Welche Warnzeichen sendet unser Körper, wenn wir beim Krafttraining Fehler gemacht haben?
Fehler ist natürlich erst einmal, die Bewegungsqualität während des Trainings verändert sich. Das heißt, also ich sollte mich immer mal kontrollieren. Ist das Gewicht zu hoch vielleicht oder habe ich zu viele Wiederholungen und dann mache ich keine optimale Bewegungsausführung mehr. Und das ist schon mal nicht gut. Oder ich schummle so ein wenig, indem ich die Bewegungsamplitude, also das Bewegungsausmaß immer weiter reduziere. Das schummeln nämlich viele. Die werden müder und dann machen sie die Bewegung zwar weiter, aber immer weniger an Bewegungsradius. Ist auch nicht gut. Auch ein wichtiger Fehler, wenn sauber und das gesamte Ausmaß der Bewegung immer ausschöpfen. Dann hört ihr besser auf und fangt dann nochmal einmal ganz von vorne an. Das zweite ist, dass man die Belastung nicht richtig wählt. Die Belastung sollte so gewählt werden, dass ich auch einen Stress auf die Muskulatur ausübe. Und in der Regel, um beispielsweise, wenn wir Muskelwachstum haben, brauchst du immer so 10 bis 15 Wiederholungen, dann ist die Muskulatur erschöpft. Wenn ich mehr Wiederholungen schaffe, 20, 25, ist das Gewicht einfach zu leicht. Ich habe viel zu wenig Anpassungen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, okay, ich habe ganz große Intensitäten drauf, dann mache ich halt nur 3 bis 6 Wiederholungen. Aber diese 3 bis 6 Wiederholungen müssen sauber sein, perfekt sein, denn weil das Gewicht zu hoch ist, muss einfach die Bewegungsqualität groß sein. Und ich sollte immer auch nach einigen Wochen mich selber kontrollieren, machen auch nicht viele, muss ich das Gewicht einfach steigern. Und das muss man. Ja? Es muss bei jedem Training immer das Gefühl sein, ich komme irgendwie an meine Grenze ran. Und das machen viele, wenn ich es im Fitnessstudio betrachte, einfach nicht. Also alle 4 bis 6 Wochen vielleicht das Gewicht immer mal langsam steigern. Wer das nicht möchte, kann über die Anzahl der Bewegungswiederholungen gehen. Aber mir wäre lieber, es über die Intensität, das heißt das Gewicht, einfach eine Steigerung herbeizuführen.
Ist Muskelkater auch ein Zeichen dafür, dass wir etwas verkehrt gemacht haben beim Sporttreiben?
Nein, das ist nicht. Das hat nichts mit Verkehr zu tun. Muskelkater ist eine Zerstörung von Muskelgewebe, die dadurch entsteht, dass die Belastung ungewohnt ist oder in dem Moment mal zu hoch war. Zu hoch könnte ein Fehler sein, aber insbesondere bei den meisten ist es einfach zu ungewohnt. Und wir sagen ja auch nicht bei der Gartenarbeit, das war falsch. Und trotzdem bekommen wir dort Muskelkater im Frühjahr, weil wir es lange nicht gemacht haben. Ja. Und deswegen ja, das ist einfach nur ein Signal dafür, der Körper ist noch nicht optimal vorbereitet auf diese Sommersaison beispielsweise bei der Gartenarbeit oder beim Training.
Also ich bin ja eine von denjenigen, die gern ihre Übungen zu Hause absolvieren. Können wir grundsätzlich bei der Wahl der Übung dann dabei etwas verkehrt machen?
Ja, mir macht schon große Sorge, dass wenn ich mir gerade so die aktuellen Trends anschaue, dass viele Vorbilder im Internet suchen, bei den Influencern suchen. Ja, das ist kein Vorbild und das ist nicht der oder diejenige, der mir wirklich meine Übung optimal für das, was ich erreichen möchte, geben kann. Für den Influencer war das vielleicht die optimale Übung und auch die Belastungsdosierung. Aber das sind in der Regel meistens die falschen Ratgeber. Also, ich würde mir schon am liebsten wünschen, dass ich Fitnessübungen irgendwie erstmal erlerne mit einem Personal Coach, mit einem Trainer, mit einer Trainerin, in einem Sportverein oder mindestens mit einem sehr versierten, vielleicht sogar akademisch ausgebildeten Bewegungsexperten. Bei Influencern finde ich das meistens nicht. Die haben diesen Background nicht. Das sind irgendwelche Selbsternannten, leider in Anführungsstrichen viele wenigstens, die sagen, okay, ich habe selber gemacht und ich habe es geschafft und du kannst es auch erreichen. Aber das sind die falschen Botschafter für dieses Thema.
Wann wird unser Training eigentlich einseitig, wenn wir ständig die Übungen wiederholen?
Würde ich mal so sagen. Also Einseitigkeit heißt ja, dass es eben immer die gleiche Muskelgruppe beansprucht und immer wieder. Langläufer können aber auch einseitig trainieren, wenn sie immer nur langlaufen, weil sie kein Muskeltraining betreiben. Oder der Ausdauersportler, wenn er immer nur Rad fährt, ist auch einseitig, weil er vielleicht andere Möglichkeiten des Ausdauersports auch nutzen müsste. Und das Gleiche gilt eben auch für die Muskelarbeit. Ich muss schon erstens die Übungen mal ab und zu variieren, zum Zweiten die Muskelgruppen mal anders trainieren und zum Dritten auch wahrscheinlich Ausgleichssportaktivitäten dazu machen. Der Muskelathlet sollte unbedingt auch Ausdauer betreiben und genauso gut umgekehrt. Und das manchmal so mit einseitig. Der Körper hat ja verschiedene Bedürfnisse. Und wenn wir von den großen motorischen Grundbeanspruchungsformen sprechen, dann ist es Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Das sind die fünf. Und letztendlich, wenn ich wirklich komplex trainieren möchte, trainiere ich alle fünf Fähigkeiten. Ja, und dann erst bin ich ein richtiger Fitnessathlet.
Komm aber trotzdem nochmal auf die Top-Übungen, über die wir schon in einer Folge gesprochen haben. Denn auch bei denen kann man ja einiges verkehrt machen. Zum Beispiel bei den Planks, so den sogenannten Unterarmstütz. Was kann ich dabei falsch machen?
Ja, erstmal muss ich in eine richtige Ausgangsposition gehen. Das heißt also eine ganz stabile Stützposition. Die Füße sind ja auf den Zehenspitzen abgestützt und dann liege ich auf dem flach aufgelegten Ellbogen. Und die allerwichtigste Aufgabe ist es, den Körper stabil wie in einer geraden Linie, so als wenn ein Stock durch den Körper verlaufen würde, so sollte er gehalten werden. Und der größte Fehler ist also, dass ich im Bauchraum absacke. Dass ich also quasi so ein bisschen nach unten mit meinem Bauch, der zieht mich nach unten und dann sacke ich so ein bisschen in der Wirbelsäule ein wenig durch. Und genau das ist der größte Fehler.
Kniebeugen hattest du auch empfohlen. Da muss man auf was achten, um es richtig zu machen?
Kniebeugen sind für mich eine tolle Übung, gerade für alle Menschen, die so ein wenig die Beinmuskulatur dazu trainieren möchten und die auch sitzen und aufstehen einfach trainieren wollen. Ja, das ist für die ganz wichtig. Ja, worauf muss ich achten? Erst einmal, dass ich die Übung langsam und kontrolliert ausführe. Das heißt, das Runtergehen ist genauso wichtig wie das Hochgehen in der gleichen Geschwindigkeit. Also aber auch nicht abrupt mit hoher Geschwindigkeit plötzlich aufstehen, sondern ganz ruhig und kontrolliert. Das Zweite ist, dass auf jeden Fall ich beachten muss, die Füße sind etwa schulterbreit, dass das Kniegelenk nicht über die Fußspitze hinausgehen sollte. Heißt also, dann bin ich zu tief. Zu tief ist auch nicht gut. In der Regel bleibe ich deswegen so etwa bei 90 Grad Winkel stehen. Sehr kontrolliert achten dabei, dass die Kniespitze nicht vom Zeh quasi zugedeckt wird. Und vor allen Dingen auch nicht rechts und links daneben. Die Knie kontrolliere, die dürfen nicht rumeiern, sondern sie sollten eine gerade Bewegung nach vorne und nach hinten machen. Also wenn das Gewicht dann zu schwer ist, dann sieht man das häufig, dass die Gelenke so ein bisschen rumeiern. Und das sollte vermieden werden. Das heißt also, hier muss die Bewegung oder die Häufigkeit reduziert werden. Oder wenn ich es mit Gewichten mache, einfach das Gewicht runter.
Was ist das No-Go bei Liegestützen?
Ja, auch hier ist so ein bisschen wie ähnlich bei der Plank, dass ich in der Körpermitte einfach nicht stabil bin. Ja? Normalerweise die klassischen Liegestütze habe ich ja so, dass ich etwas schulterbreit mich abstütze. Ne? Und dann gehe ich langsam runter. Und dann gehe ich langsam wieder hoch. Gleiche Geschwindigkeit, sowohl runter als auch hoch. Beides ist gleichbedeutsam. Die Handstellung kann ich variieren. Ich kann ganz enge Oder ganz, ganz breite Liegestütze machen, je nachdem, welche Muskelgruppe ich da aktivieren möchte. Das verändert sich nämlich. Wenn ich ganz enge mache, habe ich ganz andere Muskelgruppen, als wenn ich ganz breit bin. Also die normale ist ja etwa schulterbreite Stellung. Hände, Finger zeigen nach vorne. Dann gehe ich also runter. Wichtig ist auch hier Körpermitte. Also Bauch anspannen, Rücken anspannen, Gesäß anspannen, um stabil zu bleiben. Nur dann letztendlich kann ich auch die ganze Körperbelastung auf die Arme ausüben. Dann hilft auch die andere Muskulatur oder unterstützt in der richtigen Art und Weise. Also das Durchhängen, auch das Durchsacken in der Körpermitte ist hier auch das größte Problem. Gerade bei diesen Ganzkörperübungen kommt immer die Körpermitte, die Körperzentrale. Pilates sagt ja dazu Powerhouse, immer so als ganz wichtiges Zentrum der Bewegung. Die Extremitäten vorne oder hinten, die machen dann die Bewegung, aber das Powerhouse muss stabil sein.
Apropos Bauch. Wir machen ja gerne Sit-Ups oder Crunches, um ein Waschbrettbauch zu bekommen. Das ist wahrscheinlich schon der erste Fehler.
Ja, ja, klar. Ich bekomme keinen Waschbrettbauch von Bauchübungen, das muss man ganz klar sagen. Die ergänzen, unterstützen. Aber erstmal muss das Fett weg. Und das Fett geht natürlich nicht nur durch die Übungen weg, sondern durch eine Ganzkörperaktivierung des Stoffwechsels. Da muss der ganze Körper aktiviert werden. Deswegen sind Ganzkörperübungen da das Beste in der Regel, die dynamisch ausgeführt werden meistens, weil ich brauche auch gleichzeitig eine Herz-Kreislauf-Aktivierung dabei, eine Stoffwechselaktivierung. Die merke ich zum Beispiel, indem ich eine erhöhte Sauerstoffaufnahme habe. Das ist entscheidend dafür, damit ausreichend Fette auch rekrutiert werden können. Und das bedeutet ja, das Gewebe wird das zwar gestrafft durch die Crunch-Bewegung und wenn ich sowieso wenig Körperfett habe, dann hilft natürlich das Muskeltraining hier in der Form der verschiedenen Bauchmuskelübungen, das Sixpack zu erarbeiten. Aber die Grundlage ist erst einmal, das Fett muss weg.
Wer hätte das gedacht?
Mehr als 11 Millionen Deutsche sind Mitglied in einem Fitnessstudio. Tendenz weiterhin steigend. Das freut dich doch sicherlich.
Ja, das freut mich wirklich, wenn sie es denn richtig machen würden.
Ja, das sehe ich gerade, deinen skeptischen Gesichtsausdruck. Ich habe gelesen, dass Experten den Anteil derjenigen, die potenziell gesundheitsschädigend trainieren, auf ein Viertel bis ein Drittel beziffern.
Das macht mir auch wirklich Sorge, wie du gerade ja auch an meiner Reaktion gemerkt hast. Es ist so, dass die Ahnungslosigkeit in den Fitnessstudios schon sehr, sehr groß ist. Also man geht da sehr, sehr optimistisch rein und Selbsteinschätzung ist in der Regel auch meistens nicht vorhanden. Insbesondere ja bei den unbetreuten Studios ist das echt schwierig. Und deswegen erwarte ich immer von guten Studios ja auch eine gute Betreuung als Grundlage wirklich einer Dienstleistung. Das machen auch viele Studios, sie sind echt gut. Ja, aber viele, gerade junge Menschen, die ich sehe, und die kommen immer da rein, ohne Aufwärmen, gehen die sofort an ein Gerät, hauen sich die ganzen Eisengewichte da drauf und versuchen dann einen knackigen Hintern zu kriegen. Mhm. Und nur das. Die treiben aber kein Fitnesstraining, nicht in dem Sinne, was Thema Gesundheit betrifft, sondern das ist Bildhauerei. Nichts anderes. Das ist moderne Fitivity. Dann schaut man immer auf die App, was empfiehlt mir mein Influencer noch für eine weitere Übung und dann macht man das. Man kann die Übung kaum, man kontrolliert sich kaum und man nimmt sich viel zu große Gewichte in der Regel auch, weil Erfolge meint man ja immer sich nur dadurch einstellen. Also insofern ja, wir brauchen dringend richtige Betreuungskonzepte in den Fitnessstudios, um gerade auch diesem großen Bedarf der Menschen nach einer guten Dienstleistung wirklich gerecht zu werden. Und deswegen ist so ein bisschen der Trend, den ich gerade sehe, so die betreuungslosen Studios in Deutschland oder in Europa sogar, die sind gut für jene Menschen wie für mich. Ich kann das, weil ich ja genau weiß, was ich tun muss. Aber für die Anfänger und Anfänger ist das nicht gut. Und ich sehe auch viel zu viele junge Menschen mittlerweile, die dann an das große Eisen schon herangehen, weil sie irgendwelchen Idealen und Zielen hinterherlaufen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Ahnungslosigkeit der Menschen von Studios dann auch in eine richtige Richtung gelenkt werden. Dass man sie moderiert, sie coacht, sie anleitet, sie hinterfragt. Denn wenn ich da manchmal die Diskussionen höre, wie da über Ernährung geredet wird von diesen jungen Menschen, dann kommt mir es grausen, ja, weil sie auch da irgendwelche falschen Informationen aus dem Internet abgeleitet haben oder übernehmen, die wirklich eher gesundheitlich schädlich sind. Und deswegen ist das Konstrukt, dass wir gerade die Fitivity-Bewegung haben, für mich einerseits gut, weil Menschen an körperliche Aktivität herangeführt werden, leider nur eine kleinere Gruppe, aber immerhin. Aber eben, die machen es in der Regel nicht richtig. Und das könnte sich negativ auf die gesamte Lebensspanne irgendwann mal auszahlen.
Gut, wenn ich jetzt in ein Fitnessstudio gehe, ganz unbedarft, was rätst du mir, worauf sollte ich achten, ich kann ja als Anfängerin quasi noch gar nicht durchschauen, ob ich nun gut beraten werde oder nicht.
Richtig, aber davon gehe ich aus, dass die Studios in der Regel, wenn sie nicht nur eine Thekenkraft da haben, die nur Shakes ausschenkt oder so, so ja, dass alle, die auf der Trainingsfläche sind, und das ist, glaube ich, das wichtigste Kriterium, sind Menschen auf der Trainingsfläche dort immer präsent, die mich beobachten, die mich kontrollieren, die mit anderen Leuten sprechen, die sie ansprechen dafür, mach das doch mal so oder so. Das ist das Qualitätskriterium, was ich fordern würde von guten Studios. Also Menschen auf der Trainingsfläche, die quasi die Trainierenden im Blick haben und sagen, hör mal hier, das müsstest du anders machen, kann ich dir doch mal hier. Und also quasi in ein Zwiegespräch gehen. Mhm. Und wenn ich also angesprochen werde, nachdem übrigens auch ganz wichtig, mit mir eine individuelle Eingangsdiagnostik gemacht worden ist, wo meine Ziele definiert worden sind, wo ich einen klaren Trainingsplan bekommen habe, wo ich nach 6 Wochen wieder einen neuen Trainingsplan bekomme, weil ich besser geworden bin, wo ich gefragt werde, hör mal, wie sieht es eigentlich aus? Das sind die Studios. Also wir brauchen ein Betreuungskonzept und der ist immer an Personal und nicht an nur an Elektronik gebunden, was gerade so ein bisschen der Trend ist.
Ist Krafttraining im Studio im Alter eigentlich gefährlich?
Nein, natürlich nicht. Es ist immer die Frage des Wie. Ja, natürlich ist es nicht gefährlich. Und da sollte man auch wirklich im Alter gar keine Angst haben. Ganz im Gegenteil sogar. Und das ist ja das, was ich häufig als Botschaft immer auch kommuniziere. Je older, je doller. Je älter ich werde, umso mehr Muskeltraining muss ich machen. Und das heißt Krafttraining. Und irgendwann wird das Krafttraining deswegen so bedeutsam, weil es eben auf die Muskulatur direkt einzahlt, die uns dann unsere Selbstständigkeit weiterhin garantiert. Mhm. Und unsere Mobilität und unsere Hobbys möglich macht. Und. Das macht die Muskulatur. Und deswegen ist es nicht gefährlich. Es muss sogar gemacht werden. Allerdings dann, wie gerade schon mal gesagt, unter Anleitung.
Zu einem guten Workout gehört ein Warm-up oder Cool-Down. Welche Fehler können wir dabei machen?
Ich muss mich wirklich in der Tat immer auf eine körperliche Aktivität vorbereiten. Wenn ich joggen gehe, kann ich nicht direkt lossprinten beispielsweise. Da muss einfach langsam losgehen. Ich muss mich ein wenig vorbereiten. Deswegen vielleicht sogar, wenn ich eine intensivere körperliche Aktivität habe und sei es, ich gehe zum Golf, zum Tennis oder was, entweder spiele ich mich ein. Wichtig ist, dass ich mich beweglich mache. Ja, dass ich gerade zum Beispiel beim Golfspielen die Bewegungsradie, die Armbewegung, die Schulterbewegung einfach schon mal nachvollziehe. Die Muskulatur einfach und die Gelenke und das Bindegewebe vorbereite. Das Gleiche gilt beispielsweise, wenn ich schwimmen gehe, dass ich langsam und ruhig anfange, mich erstmal an das Wasser, an die Wassertemperatur gewöhne, weil auch dort Herz-Kreislauf-Belastung erstmal angepasst werden muss. Das Herz muss ja erstmal lernen, okay, ah, jetzt ist er im Wasser. Die Person, die liegt auf dem Bauch oder liegt auf dem Rücken. Das sind ja alles Prozesse, die dort notwendig sind. Ich kann nicht mit dem Körper ins Wasser springen und loskraulen. Nein, ich muss mich eingeschwommen haben. Mhm. Das heißt also so ein bisschen vorbereiten. Die Körpertemperatur hochfahren, das ist so die wichtigste Möglichkeit. Und dann natürlich auch nachbereiten. Du hast ja nach Cooldown gesprochen. Man läuft sich aus, man dehnt sich ein wenig, man aktiviert den Stoffwechsel. So in dem Sinne, ich reduziere die schädlichen Stoffe, die verbrauchten Stoffe aus dem Körper und bringe wieder frische Stoffe in die Zelle hinein, indem ich einfach die Körpertemperatur reguliere, mich ein wenig austrabe, mich ein wenig dehne, locker mache, damit die verspannte Muskulatur ja nicht mehr durch die Müdigkeit quasi geprägt ist. Und dann ist an sich alles richtig. Also man darf da keine akademische Diskussion draus machen. Nur Vor- und Nachbereitung gehört immer mit dazu.
Was hältst du denn von einem Sprint am Ende der Laufstrecke oder der Fahrradstrecke oder der Schwimmstrecke?
Machen ja viele, ja, um den Kreislauf nochmal hochzupushen. Ja, das ist aber nicht das Ende, sondern es ist die vorletzte Etappe des Sports. Danach gehe ich dann noch einmal, wie gesagt, in eine ruhigere Phase hinein, in ein Cooldown. Und das heißt, Sprint ist ja dann nochmal, sei es mit dem Rad oder wie auch immer, ein Hochpushen aller Körperfunktionen. Auch des Nervensystems beispielsweise, und das gilt es wieder zu beruhigen. Das heißt, nach dem Sprint ist nochmal Ruhe angesagt, aber körperliche Ruhe.
Stimmt das wirklich?
Mit schlanken Menschen assoziieren wir meistens Sportlichkeit und Gesundheit. Tatsache oder Trugschluss?
Trugschluss. Schlankheit hat nichts damit zu tun, dass Fitness vorhanden ist und dass vor allen Dingen auch Muskelmasse ausreichend vorhanden ist. Deswegen heißt das Motto für mich lieber moppelig und fit als schlank und unfit.
Ist es eigentlich sinnlos, Muskeln zu trainieren, wenn wir grundsätzlich zu wenig Schlaf danach bekommen?
Ja, sinnlos nicht, aber in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Und das heißt also, dass wenn ich dem Körper nicht ausreichend Regenerationszeit gebe, und das ist unter anderem der Schlaf, fällt Muskelaufbau grundsätzlich viel schwerer. Also Schlaf gehört zum Muskeltraining dazu.
Warum ist es riskant, nach einem Infekt zu früh wieder mit dem Sport zu beginnen.
Ja, insbesondere dann, wenn der Virus noch nicht richtig bearbeitet worden ist und der noch rumschwirrt im Organismus. Das ist deswegen riskant, weil sich daraus eben entzündliche Prozesse ergeben können. Können sich an den Gelenken niederschlagen und am gefährlichsten ist es sogar, wenn es sich am Herzmuskel niederschlägt. Und der Herzmuskel ist deswegen ja häufig im Mittelpunkt dieser Diskussion, weil er natürlich bei einer sportlichen Belastung viel arbeiten muss und viel auch an Anforderungen hat. Und da gehen dann die Viren natürlich, weil das in der Regel dann die Region doch sehr aktiv ist, gerne dorthin. Und dann kann es zu einer nachhaltigen Schädigung des Herzmuskels führen. Also deswegen, ein Virus muss erst komplett aus dem Körper verschwunden sein, bevor dann ist eine intensive körperliche Aktivität quasi ausgeführt werden. Natürlich kann ich Alltagsaktivitäten weitermachen. Mhm. Ich muss nur vermeiden einfach, dass ich in eine überproportionale Belastung hineinkomme. Also intensiv, nein.
Sollten wir uns denn auch schon, wenn wir gestresst sind oder wenn wir uns schlecht fühlen oder auch mal Schmerzen in einem Gelenk haben?
Also es sind ja viele Unterschiede, aber Stress, da kann ich durch die Körperlichkeit, kann ich mich ja entstressen. Mhm. Das heißt, wenn ich es denn richtig mache. Und wenn ich mich schlecht fühle, ja, da kann körperliche Aktivität schon dazu führen, auch dass ich mich wieder besser fühle. Denn Trägheit mit Trägheit zu beantworten, ist ja auch nicht so richtig. Allerdings ja, wenn du wirklich Schmerzen hast, ja, dann ist das schon ein anderes Signal. Denn Schmerz ist ja immer etwas Gutes vom Körper. Es ist ja das Signal, da ist etwas faul. Und dem sollte ich schon Rechnung tragen, also über den Schmerz hinweg trainieren. Nein, das sollte ich nicht tun.
Mal eine ganz doofe Frage.
Können wir eigentlich auch zu viele Muskeln haben?
Ja, vor allen Dingen zu viel Muskelvolumen. Die Anzahl kannst du ja nicht verändern. Wir haben ja 654 Stück. Das, was du verändern kannst, ist die Muskelmasse. Wenn du zu viel Muskelmasse hast, dann beeinträchtigt das die Gelenkfunktion. Weil, kann man sich vorstellen, wenn du viel Muskelmasse hast, dann kannst du alle Bewegungen nicht mehr optimal ausführen. Du kannst das Knie nicht mehr beugen und strecken optimal, weil die Muskulatur im Wege ist. Ja? Wenn du einen dicken Latissimus hast, kannst du die Arme nicht mehr richtig anlegen. Oder wenn du einen dicken Bizeps hast, kannst du den Arm nicht mehr richtig beugen. Und das geht auf die Qualität der Gelenkbewegung. Das ist in der Tat so, zu viel Muskelmasse beeinträchtigt Gelenkfunktion. Und das ist der Nachteil dabei.
Du sagst ja immer, Ausdauersport ist genauso wichtig wie Kraftsport. Was machen wir verkehrt, wenn das Laufen, Walken, Radfahren schnell zu anstrengend wird?
Ja, indem das Tempo zu hoch ist. Das ist eindeutig so. Ja, das heißt, Laufen ohne zu schnaufen sollte es sein. Wir sollten 80% des Trainings in einem ruhigen, aeroben Modus, sauerstoffreichen Modus, meine ich, damit durchführen. Und das machen die meisten einfach falsch. Und wenn intensiv, dann auch wirklich intensiv. Und die meisten Menschen laufen so in einem Wohlfühl-Posing-Modus, ja. Man ist einigermaßen zügig unterwegs, aber ich bin total cool drauf. Das ist nicht richtig. Lieber langsamer, 80% und lieber 20% schnell, aber dann auch richtig. Und das ist das richtige Training. 4 Schritte ein, 4 Schritte ausatmen, ist man im richtigen Tempo.
Wie gefährlich ist eigentlich eine falsche Körperhaltung beim Radfahren?
Ja, gerade im Bereich der Wirbelsäule, gerade auch Schulter-Nackenbereich oder der Halswirbelsäule, ist das schon problematisch, weil dauerhaftes Festhalten an dieser Position kann schon zu einer Überlastung letztendlich der Strukturen, der Bänder, der Sehnen, auch der Muskulatur im Bereich der Halswirbelsäule insbesondere führen, aber auch im Bereich des unteren Rückens, Lendenwirbelsäule, Schlechtwetterecke des Körpers, wissen wir ja alle, auch wenn die richtige Sitzposition nicht vorhanden ist und vor allen Dingen auch, wenn ich zum Beispiel zu nah oder zu eng sitze, ja, oder zu weit vom Lenker entfernt, auch dann wird das Kniegelenk nicht optimal in seiner Bewegung gefördert. Das heißt, ich muss immer darauf achten, die großen Gelenke, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, stehen die richtig zueinander? Und das Zweite ist, habe ich die Vorneigung des Körpers einfach auch richtig gewählt? Mit dem Oberkörper 10, 15 Grad Neigung sollte sein. Deswegen finde ich die Hollandräder zum Beispiel für lange Touren völlig ungeeignet. Ja, ich sehe zwar geradeaus, aber der Körper ist aufrecht und hat keine muskuläre Vorspannung und kann deswegen die Schläge der Straße weitaus schlechter abfangen, als wenn ich leicht vorgeneigt bin, wo ich quasi, kann man sich vorstellen, mit einer Vorspannung schon besser auf die Schlaglöcher oder die Belastung der Straße reagieren kann.
Auch richtiges Schwimmen will gelernt sein. Was kann eine falsche Kopfhaltung oder ein fehlerhafter Beinschlag auslösen?
Ja, die meisten haben ja so eine Dauerwellschontechnik. So kann man das ja sagen. Das ist ja so ein bisschen die Brustbewegung, die man so alle kennt. Aber Brustschwimmen machen die meisten auch gar nicht richtig. Man muss ja Bein- und Armbewegung trennen. Aber meistens machen das ein bisschen gleichzeitig. Ist beim Baden auch nicht so wichtig. Nur die Fortbewegung, darauf kommt es ja an. Und deswegen machen die meisten eine Schere. Also Brustschwimmen will auch gelernt sein. Zweitens, es geht auch darum, dass man nicht nur den Kopf in den Nacken legt, um die Frisur zu schonen. Nein, auch den Kopf schon mal entlasten. Vielleicht vielleicht sogar auch mal das Gesicht dabei ins Wasser legen. Ja, wäre gar nicht so schlecht. Und das Dritte ist ja letztendlich, wie du sagst, ja mit der Beinbewegung, da werden häufig Hüft- und Kniegelenk, wenn ich das nicht richtig mache, deutlich stark beansprucht, weil wir müssen immer wissen, Wasser ist Widerstand. Und wenn ich immer gegen Widerstand ständig arbeite, ist das eine überproportionale Belastung der großen Gelenke. Heißt also auch hier, versucht mal wieder neue Techniken zu lernen und da ist Kraulen wirklich toll. Der sollte das mal probieren, weil das ist die natürlichste Form der Fortbewegung, diagonal mit den Extremitäten sich fortbewegen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns zum Schluss eine Übung verraten, die eigentlich gar nichts bringt, wenn wir sie falsch machen?
Ja.
Und dann natürlich auch sagen, wie sie richtig funktioniert.
Ich würde gerne diese Plank nochmal aufnehmen, ja, die du ja vorhin schon mal, aha, angesprochen hast. Ja. Also wir gehen quasi in den Vierfüßlerstand. Mhm. Ja, und dann rücken wir ein wenig nach vorne, sodass die Zehenspitzen und die Ellbogen flach aufliegen. Die Hände sind geöffnet, die Handflächen zeigen nach unten. Dann gehe ich also quasi mit dem Oberkörper nach oben und bilde eine ganz gerade Linie. Der Kopf zeigt nach vorne, die Nasenspitze nach unten, ja, auf den Boden. Ich schaue nicht nach oben und schaue nicht durch die Gegend. Die Nasenspitze zeigt nach unten, sodass quasi vom Hinterhaupt bis zur Ferse der Körper eine ganz gerade Linie bietet. Und dann trainiere ich quasi auch die Bauch- und Rückenmuskulatur, deswegen, weil ich die parallel anspanne, auch die Gesäßmuskulatur. Und sie bringt eben nichts, wenn ich dann in der Körpermitte nicht angespannt bin. Also die eigentliche Aufgabe ist nicht an den Zehen und an den Händen, vorne und an den Ellbogen zu leisten, sondern die eigentliche Arbeit wird über das Gesäß, die Bauch- und Rückenmuskulatur geleistet, weil es eine Ganzkörpertrainingsübung ist. Und das heißt also, so lange machen, bis der Körper eine tolle gerade Linie bietet, kann man im Spiegel kontrollieren oder noch besser, man legt einen Besenstiel auf den Rücken und wenn der keinen Kontakt mehr hat, zum Beispiel mit dem Rücken, merke ich, dass ich durchgesackt bin. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich wieder hinten hochdrücken, mich wieder anspannen. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Das werde ich nächstes Mal ausprobieren. In der nächsten Folge wollen wir über Zucker sprechen. Den Stoff, den wir einerseits dringend benötigen, um Leistung zu erbringen. Mhm. Und der uns aber andererseits auch gefährlich werden kann.
Eine Frage der Dosis. Die Dosis macht das Gift.
Richtig. Vielen Dank, Ingo. Dann sage ich tschüss. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.